Ja, ich habe das Vorrecht, heute Morgen hier zu stehen und mir wurde gesagt, es soll ein Kurzimpuls werden von dem, was es bedeutet, created to worship, erschaffen, um anzubeten. Und wir haben gestern ein meiner Meinung nach sehr starkes Lobpreisseminar gehabt hier in der Gemeinde für den Bereich des Lobpreises mit einem ganz konkreten Ziel. Es ist uns tatsächlich wirklich ein großes Anliegen, dass wir ein scharfes Verständnis dafür entwickeln, von dem, was Gott selber über das Thema Lobpreis und Anbetung sagt. Und das ist halt ein Bereich, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln. Und der andere Bereich ist, dass wir dann auch in eine praktische Umsetzung gehen von dem, was es bedeutet, in Lobpreis und Anbetung zu leben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Thema schon häufiger beschäftigt habt oder nicht. Aber ich möchte euch gerne hier zwei Bibelverse mitgeben. Wir haben keine große Zeit, das jetzt gemeinsam miteinander zu lesen. Genau, ich muss tippen. Und es sind zwei Zukunftssichten, ja, eine Vision der Zukunft von dem, was es bedeutet, wenn Menschen aus allen Nationen, aus allen Generationen gemeinsam vor Gott stehen werden, kniend vor ihm und ihn loben und preisen werden. Und das hat mein Herz nochmal neu bewegt, zu verstehen, was ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Und viele Leute, die denken sich vielleicht, okay, eines Tages, da werden wir dann im Himmel sein, irgendwie auf ein paar Wolken und die Harfenklänge werden erklingen und dann werden wir das ganze Leben lang oder das restliche Leben, das ewige Leben, nur noch singen, heilig, heilig, heilig. Das ist ja vielleicht ein bisschen langweilig. So kommt es uns manchmal vor. Ich glaube, es ist alles andere als das, weil Gott uns hier in all dem, was wir hier vielleicht erleben können auf dieser Welt, das ist nur ein kleiner Bruchteil und nur eine kleine Schau von dem, was Gott sich an Vollkommenem für die Ewigkeit für uns vorstellt. Also es wird nicht so sein, wie ich das gerade gesagt habe. Und genau, ich möchte grundsätzlich erstmal so ein paar Gedanken, die da sein könnten, die mit dem Thema Lobpreis und Anbetung zu tun haben, klarstellen. Und zwar, was bedeutet das eigentlich Lobpreis? Was bedeutet das Anbetung? Und ich habe hier eine kleine Definition gemacht, die habe nicht ich gemacht, sondern die können wir aus der Bibel entnehmen, die können wir aus ganz vielen Büchern entnehmen. Bedeutung von Anbetung ist es, das Wesen Gottes, wer Gott ist, seine Attribute, ja, zu erkennen, zu bestaunen, reflektieren, betrachten, also sich damit zu befassen, ja, zu verstehen, wer ist Gott? Wer ist Gott? Das nennt man Kontemplation, in ein Staunen hineinzugehen und in seiner Gegenwart einfach zu weilen. Das ist der Begriff Anbetung. Der Begriff oder die Bedeutung von Lobpreis ist die Taten Gottes, ja, alles das, was er in unserem Leben tut, auszusprechen, also zu bekennen, auszusprechen, zu proklamieren und zum Ausdruck zu bringen. Also Lobpreis ist eine Art des Ausdrucks von Anbetung. Ja, ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, es war lange Zeit in meinem Leben auch nicht so und irgendwie habe ich gedacht, okay, irgendwie, Anbetung sind irgendwie ganz soften Lieder, die man dann so spielt mit Klavierklang oder Harfenklang, ja, und Lobpreis ist so mehr dieses alles Tanz, ja, und wir können springen und dann irgendwie, aber es ist definitiv nicht so. Und genau, dementsprechend auch vielleicht klarzustellen, wenn wir häufig von Worship sprechen, und das haben wir am Anfang gelesen, created to worship. Worship ist nicht einfach nur ein Musikstil oder irgendwie ein Genre der Musik. Ich weiß, dass in vielen Kreisen das dazu geworden ist. Wenn wir über Worship sprechen, dann sprechen wir über eine ganz bestimmte Art von Musik oder eine ganz bestimmte Art, wie Musik oder Lobpreis vielleicht klingen kann. Aber es ist de facto nicht so und deswegen wäre es cool, genau, dass wir da einfach mit dieser Klarstellung vielleicht in ein neues Mindset gehen, was es tatsächlich bedeutet. Es ist eigentlich einfach nur eine Übersetzung von Anbetung und zwar im Englischen. Mehr nicht. Und tatsächlich merken wir das oder erkennen wir das daran, wenn wir in die Bibel gehen und dann darüber entsinnen und uns klar werden, was Anbetung eigentlich bedeutet und wo das Thema Anbetung zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Also die, die gestern im Lobpreisseminar waren, ihr habt das schon ein bisschen mitbekommen, ja, aber ich finde es wichtig, es für die Gesamtgemeinde auch nochmal zu eröffnen. Das erste Mal, dass in der Bibel tatsächlich von Anbetung gesprochen wird, da geht es in keinster Weise um Musik. Und es geht auch in der weiteren Bibel, in der ganzen Folge, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine kein einziges Mal um Musik. Und das möchte ich einfach mal mitgeben, sondern das erste Mal, dass wir von Anbetung hören in der Bibel, da geht es um etwas ganz anderes. Und es ist der Gang von Abraham mit seinem allerliebsten Sohn Isaak auf den Berg, um ihn zu opfern. Und Gott sagte, gib mir das Allerbeste, was du hast, das Allerersehnteste, das, ich sag mal, das Allerwertvollste. Und wir wissen, ja, dass Sarah keine Kinder bekommen konnte. Also es war quasi das Geschenk und die Hoffnung, die er sein ganzes Leben lang hatte, einen eigenen Sohn, einen Erben für die Zukunft zu bekommen. Und Gott machte ihm die Zusage, hör mal, deine Nachkommenschaft wird zahlreicher sein als die Sterne im Himmel. Und es hat alles mit einer Person angefangen. Das heißt, der Sohn dieser Verheißung, Isaak, den sollte er jetzt hingeben. Und ich finde das so stark, wir werden das jetzt nicht lesen, aber ich finde das so stark, dass er zu seinen Dienern sagt, ich werde mit meinem Sohn jetzt auf diesen Berg gehen und anbeten und danach kommen wir wieder zurück. Das heißt, er hat etwas verstanden. Er hat verstanden, dass Gott ihn niemals das Wichtigste nehmen würde, was er ihm doch gerade vorher zuvor gegeben hat. Aber Anbetung bedeutet, in vollkommener Hingabe alles Gott abzugeben und zu sagen, Herr, nicht ich, sondern du, es gehört alles dir. Und zu verstehen, wer bin ich auch im Vergleich oder im Hinblick zu Gott. Und dann auch zu verstehen, wie Gott uns erhebt und Identität schenkt durch ihn. Wir sind nur, weil er ist. Also wir sehen, dass Anbetung ganz viel mit Opfer zu tun hat, mit Hingabe zu tun hat. Und die Wahrheit ist, Gott wünscht sich nicht einfach nur Opfer. Wir haben im Laufe des Alten Testaments durchgehend immer Situationen, wo das Volk Israel Brandopfer darbietet, ja, und irgendwie dadurch ihre Anbetung, ich sag mal, zum Ausdruck bringt. Und Gott sagt irgendwann mal, Leute, dieses ganze Opfern, das hängt mir zum Halse raus. Es kotzt mich an, auf gut Deutsch gesagt. Und er sagt, das nicht, weil es ihm kein Wohlgeruchsopfer sein könnte, sondern es ist nur der Ausdruck von dem, was innen ist im Herzen. Und er sagt, eure Herzen, die sind ganz weit weg von mir. Und ihr könnt hier ganz viel Tamtam machen, ihr könnt hier viel Lobpreis und viel Musik machen, ihr könnt ganz viel von dem tun, was ihr denkt, was mir vielleicht Ehre bringt. Und die Wahrheit ist aber, eure Herzen sind ganz weit weg von mir und es ist keine wahrhaftige Anbetung, was ihr hier tut. Und das hat mich nochmal sehr stark bewegt und ich komme immer wieder dann auch in die Reflexion. Wo bringt mein Leben Gott Ehrerbietung, Gott Anbetung, Gott Lobpreis und wo vielleicht auch nicht? Und ich merke, es hat was mit meiner inneren Haltung zu tun und nicht mit all dem, was ich tun kann. Leute, wir können ganz viel für Gott tun, aber wenn wir es nicht mit ihm oder durch ihn heraus tun, dann sagt die Bibel, bringt alles nichts. Wir können uns auf dieser Welt ganz viel aufbauen, aber wenn es nicht mit ihm und durch ihn geschieht, dann hat es keine Früchte in der Ewigkeit. Und ein hammermäßiges Beispiel für Lobpreis und Anbetung ist David. Ich liebe diesen Typen, wirklich. Der hat viele Fehler begangen. Er war kein perfekter Mensch und das ist auch gar nicht, was Gott von uns erwartet. Aber David hatte etwas ganz Besonderes. Der war ein Lobpreiser vor dem Herrn. Und dann sagt die Bibel, die gibt ein Bekenntnis über David. Ja, und sagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich habe das viele Jahre so, okay, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, alles klar. Also er hat verstanden, was der Herzschlag Gottes ist, und er hat einfach nur ein Stück weit, er hat danach gelebt. Ja, irgendwie. Also ich sag mal, aber was hat das mit dem Herzen Davids zu tun? Das Krasse ist, wenn wir uns den Text angucken, dann meint es nicht einfach nur, er hat irgendwie gehandelt nach dem Herzen Gottes, sondern in anderen Übersetzungen steht, David hat nicht nur gemacht, was Gott wohlgefällig war, sondern Davids Herz war konform des Herzen Gottes. Und das ist was ganz anderes. Das heißt, der Herzschlag Davids, seine Ausrichtung, sein Leben, seine Philosophie in seinem Leben war: Mein Herz soll schlagen wie deins. Mein Herz soll mit deinem synchronisieren. Wenn du A sagst, dann möchte ich, dass mein Herz im selben Instant genau das Gleiche tut und andersrum. Das war eigentlich die Bedeutung von einem Herzen konform des Herzens Gottes zu haben. Und ich möchte uns drei Wahrheiten mitgeben, Wahrheiten Gottes, anhand des Lebens von Davids. David hat ein synchronisiertes Herz, sein Herz war synchronisiert mit dem Herzen Gottes. Das heißt, wahrhaftige Anbetung, Anbetung, die Gott Ehre bringt, ist synchronisiert. Wahrhaftige Anbetung synchronisiert sich mit dem Herzen Gottes. Und in all dem, was wir hören, in all dem, was ich vorbereite, möchte ich, dass das Dinge sind, die erstmal mein Leben spiegeln und dass ich für mich erstmal erkennen kann: Gott, wo synchronisiere ich mit deinem Herzen und wo vielleicht auch nicht? Und David sagt das. David hat das stark bekannt. Er hat gesagt: Gott, das, was du willst, das will ich auch. Und das, was du hast, das will ich genauso hassen. Das sind Statements aus dem Munde Davids. Anbetung synchronisiert sich mit dem Herzen Gottes. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Wahrhaftige Anbetung setzt Gott in den Fokus aller Dinge. Das bedeutet nicht nur das zu wollen, was Gott will, sondern es heißt auch, sich zurückzusetzen und zu sagen: Gott, nicht ich, sondern du. Und wie schwer ist das manchmal für uns? Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt in eurem Leben. Ich merke, dass es immer wieder eine Herausforderung in meinem Leben ist. Herr, nicht ich, sondern du. Und wir haben diese Passagen in Gebet in der Bibel, wo es heißt: Herr, ich möchte kleiner werden und dass du groß in mir wirst. Das ist, sich selbst zu leugnen und Gott an den Zug zu lassen. Das merken wir an zwei Aussagen von David auch nochmal. Ja? David sagte, in all dem, was er erreicht hat in seinem Leben, er war wirklich wahrlich ein sehr gesalbter und ein sehr reicher und ein sehr einflussnehmender König, aber er sagte eins: Nicht ich möchte mein Reich irgendwie jetzt proklamieren und meinen Namen groß machen, sondern er sagte, für mich ist ein Tag in den Vorhöfen noch nicht mal. Der Vorhof war das allererste, in das man hineinkam, wenn man den Tempel betrat, in der Gegenwart Gottes. Für mich ist es besser, ein Tag in der Gegenwart Gottes zu sein, als 1000 sonst irgendwo und Reichtum und ganz viel von dem zu haben, was mich aber nicht weiterbringt. Und die zweite Aussage Davids war: Eins einziges nur habe ich von Gott erbeten, das ist alles, was ich will. Mein Leben lang im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen, nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Das war sein Herzenswunsch. Wir gehen schnell an den dritten Punkt. Anbetung, wahrhaftige Anbetung, gehorcht und ehrt Gott. Das heißt, es heißt nicht nur zu hören, sondern auch zu tun, das, was Gott von mir und in mir erwartet. Weil David hat es verstanden, er hat gesagt: Du hast bessere Pläne als ich. Meine Pläne können niemals so gut sein, wie das, was du für mich vorbereitet hast. Woran wird das deutlich? David hatte auch ein paar Eskapaden, ja, ein paar schwierige Momente in seinem Leben. Und dennoch hat er immer wieder bekannt, hat er immer wieder Buße getan, hat gesagt, Herr, vergib mir, nimm deinen Geist nicht von mir, ich möchte für dich leben. Mein ganzes Leben soll dich widerspiegeln, soll dich verherrlichen. Eine Sache mit Gehorsam und Ehren. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Gehorsam und Ehren? Gehorsam bedeutet, Folge zu leisten auf einen Befehl oder eine Aufforderung. Das ist Gehorsam. 10 Gebote, du sollst das tun, du sollst das nicht tun, das ist Gehorsam. Ehren bedeutet, danach zu trachten, zu suchen, Gott zu gefallen, selbst dann, wenn es Gott nicht von mir fordert. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass David ein sehnlichster Herzenswunsch, den er hatte, es war, Herr, ich möchte dir einen Tempel bauen. Er sagt hier in den Vorhöfen deines Tempels, der Tempel existierte damals gar nicht mehr. Aber da möchte ich sein und ich möchte dir einen Tempel bauen. Und Gott sagte, leider nicht du, an deinen Händen klebt viel Blut, aber dein Sohn wird es tun. Das war Gott Ehren. Zu sagen, ich möchte das tun, was dir gefällt, unabhängig davon, ob du mich dazu aufgefordert hast oder nicht. Und ich möchte uns heute hier fragen, damit möchte ich auch schließen, wie sieht es mit deinem Herzen aus? Ist Anbetung für dich nur eine Ausdrucksform durch Lobpreis und dann auch irgendwie durch Musik? Oder hast du eine Haltung in deinem Herzen, die sagt, ich möchte, was du willst? Ich möchte mit dir komplett synchronisieren. Ich möchte dich in den Fokus stellen und ich möchte dir gehorchen und dich ehren. Und das ist, letztendlich ist es das, was wir heute auch hier tun im Rahmen des Abendmahls. Das Abendmahl ist eine Form der Anbetung des Lobpreises, weil wir an sein Wesen gedenken. Wer ist Gott? So großartig. Was hat er uns mitgegeben? Er hat uns sein Wort gegeben und das lebendige Wort Jesus Christus. Und dann nicht einfach nur das, sondern wir staunen und proklamieren seine Taten. Christus ist ans Kreuz gegangen und ist für uns gestorben. Wir dürfen das in Gemeinschaft hier bedenken und umsetzen. Gott segne euch. Amen.